Der Krieg in der Ukraine tritt in eine neue Phase. Die russischen Besatzer werden vor allem im Osten und Süden zurückgedrängt. Putins erste Reaktionen darauf waren die Teilmobilmachung und die Annexion von 4 Regionen nach seinen Scheinreferenden. Was folgt noch? Der EU-Außenbeauftragte Borrell warnte heute vor einem möglichen Atomwaffeneinsatz Russlands. Wie ernst muss man die Drohungen aus dem Kreml nehmen? Und wie solidarisch bleibt der Westen, wenn es bei uns richtig kalt wird? Ukraine auf dem Vormarsch. Wie geschwächt ist Putin? Unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Guten Abend, ganz herzlich willkommen aus Berlin und das sind meine Gäste. Professor Alexander Liebmann ist bei uns, er ist Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Osteuropa und Russland an der Freien Universität in Berlin. Er ist geboren in Moskau, seit 2005 in Berlin und aber noch russischer Staatsbürger. Und bei uns ist Paul-Anton Krüger, er ist Korrespondent im Berliner Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung und war vorher auch stellvertretender Leiter des Ressorts Außenpolitik, das ist sein Schwerpunkt. Professor Gerhard Mangott ist zugeschaltet. Er ist Politikwissenschaftler mit den Schwerpunkten internationale Beziehungen und Sicherheit im postsowjetischen Raum und er lehrt an der Universität Innsbruck. Und herzlich willkommen Ljudmila Melnik. Sie ist Senior-Projektleiterin am Institut für Europäische Politik, verantwortlich für den Bereich Ukraine und Moderatorin des Podcasts Ukraine-Memo. Und mit Ihnen würde ich auch gerne direkt beginnen, Frau Melnik. Wir haben diese Berichte ja jetzt gehört, dass nach und nach Gebiete zurückerobert werden von der ukrainischen Armee. Überwiegt da die Freude über die militärischen Erfolge oder gibt es auch eine Angst vor einer weiteren Eskalationsstufe, die das bedeuten könnte?
Die Freude überwiegt. Das zeigt auch, dass die ukrainische Armee professionell agiert und dass die Waffenlieferungen seitens des Westens auch einen immensen Beitrag zu dem Sieg der Ukraine leisten. Ich glaube, man ist schon in der Ukraine dessen bewusst, dass Putin sich noch nicht abschrecken lässt und man hofft weiterhin sehr stark, dass der Westen die Ukraine unterstützen wird. Aber heutzutage wird über vieles jetzt gesprochen, aber auch über den Ansatz der Atomwaffen und wie sollte man damit umgehen. Aber der Wunsch, jetzt nachzugeben, ist nicht da, weil man einfach versteht, es gibt keine andere Chance, sich zu verteidigen. Und das ist die einzige Chance, die man hat.
Und man hofft sozusagen, dass noch mehr Gebiete dann zurückerobert werden können.
Ja, das ist klar. Mhm. Für die Ukraine ist die Eroberung der ganzen Gebiete ein Ziel.
Okay. Herr Mangott, wie bedeutend sind denn diese Geländegewinne, die das ukrainische Militär verzeichnen kann? Wir haben auch eine Grafik, da sieht man das vielleicht noch mal etwas. Also die türkisen Gebiete sind die Gebiete, sozusagen, die zurückerobert worden sind. Die orange-gelben sind die, die von Russland besetzt sind und dunkelblau natürlich der Rest der Ukraine. Wie bedeutend ist das? Weil wenn man es so sieht, denkt man, es ist gar nicht so groß.
Und am Höhepunkt der russischen Invasion in der Ukraine hat Russland 21% des Territoriums der Ukraine kontrolliert. Durch die Offensiven in der Region Kharkiv, jetzt in Donetsk und Luhansk und auch in der Region Cherson ist diese Kontrolle um 4 Prozentpunkte gefallen. Es ist aber vor allem auch militärisch-strategisch wichtiges Gebiet, das hier verloren gegangen ist. Etwa vor allem der Verlust der Stadt Liman am vergangenen Wochenende, was das Tor weit aufmacht für Offensiven Richtung Luhansk und Richtung Donetsk. Und insofern ist das nicht nur eine quantitative Angelegenheit, sondern etwas sehr Qualitatives. Und das hat zwei Effekte. Es stärkt die Moral der ukrainischen Streitkräfte ungemein. Und es zeigt dem Westen, dass mit den Waffenlieferungen die Ukraine nicht nur in der Lage ist, sich zu verteidigen, sondern auch Gebiet zurückzuerobern. Und das wird die Kritiker von westlichen Waffenlieferungen im Westen sicherlich etwas in die Defensive drängen.
Also das heißt, die Waffenlieferungen haben funktioniert und damit wird der Westen stärker unter Druck gesetzt.
Ja, sie haben funktioniert. Die Frage ist, wie weit wird man im Westen noch gehen mit zusätzlichen Waffenlieferungen? Es ist ja die bekannte Diskussion, soll man Kampfpanzer liefern oder nicht? Es sind ja noch keine westlichen Kampfpanzer an die Ukraine geliefert worden. Da sind die Regierungen im Westen zwar nach außen geschlossen, aber hinter den Kulissen nicht ganz einig. Manche fürchten eben, und dazu gehört sicherlich der deutsche Bundeskanzler, dass mit der Lieferung solcher Waffen ein Eskalationsrisiko denkbar wird, möglich wird, dass er nicht eingehen möchte, weil er die Furcht hat, dass diese Eskalation dann nicht mehr kontrolliert werden kann.
Das ist ja genau die Diskussion, die jetzt hier stattfindet. Herr Lippmann, wie sehr setzt denn dieser ukrainische Vormarsch Putin unter Druck? Und wir haben es heute gehört vom EU-Außenbeauftragten, ich habe es eben gesagt, diese Drohung, dass man wirklich Angst hat vor dem Einsatz von Atomwaffen. Also was bedeutet dieser Vormarsch?
Der Vormarsch setzt Putin auf jeden Fall unter Druck. Es wird viel schwieriger, jetzt weiter über eine Spezialoperation zu sprechen. Und nach der Teilmobilmachung hören wir in Moskau ganz andere Rhetorik als die, die man früher verwendet hat. Auf dem Roten Platz, als die Annexion gefeiert wurde, hat man vom Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen gesprochen und dem Existenzkampf für Menschheit und sowas. Also Putin steht schon ganz massiv unter Druck und das macht die Lage sehr gefährlich, weil das erhöht tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass Putin auch innenpolitisch unter Druck gerät. Mhm. Und wenn er keinen einzigen Ausweg sieht, sind leider alle Eskalationsmöglichkeiten offen.
Mhm. Herr Krüger, wie beurteilen Sie es, diesen Vormarsch? Ist es gleichbedeutend mit einer möglichen Eskalation? Und wie sehen Sie dann auch die Reaktion hier in Deutschland darauf?
Also ich glaube, wenn man jetzt darüber redet, ob Putin geschwächt ist oder nicht, muss man nicht nur den militärischen Vormarsch der Ukraine einbeziehen, sondern man muss auch zum Beispiel über die gesamtpolitische Lage reden. Stichwort Treffen der Shanghai-Organisation für Kooperation, wo die Chinesen deutliche Absetzbewegungen gemacht haben. Also insgesamt gerät Putin unter Druck. Es ist ein militärischer Erfolg der Ukraine. Es ist ein Erfolg der westlichen Strategie, die Ukraine in bestimmten Bereichen sehr gezielt zu bewaffnen, um sie in die Lage zu versetzen, hinter den Linien der russischen Streitkräfte relativ großen Schaden bei den logistischen Nachschublinien zu erreichen. Da geht es um weitreichende Artillerie- und Mehrfachraketenwerfer vor allem. Das sind die Waffensysteme, die den Unterschied gemacht haben. Und die Ukrainer haben bewiesen, dass sie das, was Militärs das Gefecht der verbundenen Waffen nennen, weitgehend beherrschen, anders als die russischen Verbände, wo eben verschiedene Waffengattungen ineinander greifen. Mhm. Ich finde gerade die nukleare Drohung, die, wenn man genau aufs Wording guckt, Putin so nicht ausgesprochen hat. Putin macht immer Anspielungen und bezieht das im Prinzip auf die russische Nukleardoktrin, die unter bestimmten Umständen den Einsatz von Nuklearwaffen zulässt. Das ist ein Szenario, das man nicht außer Acht lassen kann. Das haben auch die Amerikaner, zum Beispiel der CIA-Chef, gerade gesagt. Man nimmt das sehr ernst. Man hat Russland auch auf direktem Wege kommuniziert, dass man darauf reagieren werde. Also das ist nicht näher spezifiziert. Man hat von einer sehr ernsten Reaktion gesprochen, die folgen würde, ohne das genau auszuführen, damit sozusagen für die russische Seite, für Putin, das nicht ohne weiteres zu kalkulieren ist. Der militärische Nutzen eines wie auch immer gearteten Einsatzes von taktischen Nuklearwaffen, ich würde eher von substrategischen Nuklearwaffen reden, weil nichts daran ist taktisch, bringt in keinem vorstellbaren Szenario großen militärischen Nutzen. Er würde aber, und da komme ich an meinen Ausgangspunkt zurück, einen massiven Schaden, eine weitgehende Isolation Russlands im politischen Bereich nach sich ziehen. Die Chinesen würden sich von ihm abwenden. Andere Staaten, die jetzt noch Geschäfte mit Russland machen, wie zum Beispiel Indien, würden unter massiven Druck geraten. Deswegen, glaube ich, ist die Drohung an sich das politische Mittel, um gerade den Europäern, gerade hier in Berlin, klarzumachen, geht lieber nicht zu weit in eurer Unterstützung. Vielleicht auch den Ukrainern zu sagen, pusht die Sache nicht zu weit. Ja. Aber ein reales Einsatzszenario sehe ich nicht wirklich. Ja. Also es ist eher die Drohung.
Ja, wie sehr wirkt diese Drohung in der Ukraine, Frau Melnyk? Also wie sehr ist es, Selenskyj hat ja jetzt nochmal gesagt, dass man auf keinen Fall mit Putin verhandeln soll, hat das erlassen. Also wie ist das eine Reaktion auch darauf, dass man sagt, man will einfach noch stärker sozusagen die ganz klare Kante da zeigen und auf keinen Fall zu Verhandlungen?
Es gibt keine Möglichkeit, jetzt zu verhandeln. Ich denke, wir haben auch hier in Deutschland zu wenig über Ziele von Putin gesprochen. Er hat von Anfang an eigentlich das Ziel gesetzt, die ganze Ukraine zu, wie er sagte, zu denazifizieren und die Ukraine auch verstehen, wenn sie sozusagen jetzt den Widerstand nicht leisten werden. Dann würde das bedeuten, wenn sie jetzt Verhandlungen beginnen, wir geben jetzt Putin und seinem System die Möglichkeit, sich wieder aufzurüsten. Das haben wir nach der Krim erlebt, das haben wir nach dem Minsker Abkommen erlebt. Und jetzt spricht nichts sozusagen dagegen, wenn wir jetzt sagen, wir beginnen jetzt Verhandlungen. Und dann, zu welchen Ergebnissen würden diese Verhandlungen führen? Ich glaube, was wir jetzt, wir haben jetzt die Chance, einen Widerstand Putin zu leisten, wir als Westen. Wenn wir jetzt die Möglichkeit Putin geben, sich wieder aufzurüsten und irgendwie die Pause zu nutzen, die Mobilisierung zu nutzen und dann überlegen, welche strategischen Fehler da gemacht wurden, dann denke ich, wir werden als Verlierer daraus rausgehen und wir werden nicht die Möglichkeit haben, so wie ich das sehe, weiter irgendwie einen Einfluss auf putinsches System zu haben.
Aber hat man Angst in der Ukraine vor Atomschlag? Also merkt man, wird das diskutiert?
Ja, das wird diskutiert. Es gibt sehr viele auch Witze darüber. Es wird auch ernsthaft darüber diskutiert. Es wird auch diskutiert, wie hier in Deutschland, wenn was, dann wo könnte Putin solche Atomwaffen einsetzen? Und gleichzeitig spricht man auch darüber, dass es keinen Nutzen gibt, gegen Militär solche Waffen einzusetzen, sondern mehr auf dann die Wohngebiete als Ziel nehmen. Das wird alles sozusagen diskutiert. Aber wie gesagt, entweder steht man jetzt bis zum Ende oder wird dann später vernichtet.
Herr Mangold, Sie wollten dazu was sagen? Ja, bitte.
Ja, ich stimme zu, dass der Einsatz einer taktischen Nuklearwaffe militärisch nicht viel bringen wird. Aber darum geht es Putin auch gar nicht. Putin geht es darum, mit einer sukzessiven nuklearen Eskalationsrhetorik und dann auch Eskalationshandlungen die ukrainische Führung, aber auch die westlichen Regierungen derart in die Defensive zu bringen, dass sie ihre Offensiven gegen russisches Gebiet einstellen. Das ist noch nicht jetzt der Fall, denn es ist zwar eine Reihe von ukrainischen Kriegserfolgen zu beobachten gewesen, aber wie der Krieg ausgeht, das wissen wir noch immer nicht. Aber wenn Russland vor einer katastrophalen militärischen Niederlage stehen sollte und Putin weiß, wenn er diesen Krieg verliert, verliert er auch sein Amt, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Rhetorik tatsächlich eskaliert, dass Putin zunächst eine explizite nukleare Drohung macht. Bis jetzt war das ja immer etwas verborgen. Dass er, wenn das keinen Abschreckungseffekt hat, dann auch eine demonstrative Detonation einer taktischen Nuklearwaffe vornimmt. Und wenn auch das die ukrainische Offensive nicht zum Stillstand bringt, dann traue ich ihm zu, kaltblütig wie er ist, dass eine solche Waffe einsetzt, nicht an der Frontlinie, sondern gegen die zivile Infrastruktur, gegen Zivilpersonen. Und da kann man dann nur hoffen, dass ihm in Moskau jemand in den Arm fällt, sollte er einen solchen Befehl geben.
Herr Liebmann, sehen Sie es auch so negativ, dass Sie sagen, das ist durchaus möglich und geht sozusagen die Rhetorik, jetzt, die jetzt davor steht, geht das jetzt auch dafür, dadurch, dass wir darüber diskutieren, dass man die Angst jetzt hat?
Ja, dem muss ich leider zustimmen. Also ich teile völlig die Sicht, dass es hier nicht um die militärische Logiken geht, nicht darum, dass man die Armee tatsächlich stürzt. Aber ganz ehrlich, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, war nicht unbedingt die überzeugendste Militärtaktik und Strategie seitens Russlands überhaupt, vom Tag 1. Es geht hier um politische Effekte. Und es geht hier um außenpolitische Effekte und es geht hier auch sehr stark um innenpolitische Effekte. Wir haben zum Beispiel neulich von dem tschetschenischen Oberhaupt Ramzan Kadyrov direkte Forderung gehört, Nuklearwaffen einzusetzen, die öffentlich gemacht wurde. Er wurde zwar vom Sprecher von Putin zurückgewiesen mit der Aussage, das ist keine Angelegenheit der Gouverneure, aber das Problem ist, je länger der Krieg dauert, desto stärker gefällt Putin unter Druck seitens der Hardliner und seitens derjenigen, die das Ende wollen. Desto mehr russische Soldaten fallen in diesem Krieg. Und es sind jetzt keine Berufssoldaten mehr, es sind Mobilisierte. Desto mehr Leichen gehen nach Hause und desto mehr Menschen werden sagen, okay, wir sind bereit, alles zu tun, um den Krieg zu gewinnen. Und da kann es leider passieren, dass Putin, wenn er keinen anderen Ausweg sehen wird, tatsächlich eskaliert.
Was wäre denn, wenn das so ist, Herr Krüger, was wäre denn dann die richtige Reaktion aus westlicher Seite?
Ich glaube, man muss das. Nein, ich glaube, man muss das so weiterspielen, wie man das bisher gemacht hat. Es ist ja auch nicht so, dass es dass sämtliche Wünsche zum Beispiel der Ukrainer nach Waffenlieferungen erfüllt worden sind. Ich glaube, es gibt einen graduellen Ansatz, den verfolgt man in enger Absprache. Wichtig ist, dass dabei die Geschlossenheit gewahrt bleibt. Das betont ja auch Scholz immer. Es ist übrigens auch so, dass andere westliche Staaten, also weder Frankreich noch Großbritannien noch die USA, Kampfpanzer oder Schützenpanzer derzeit an die Ukraine liefern. Manche, weil sie nicht können. Beim anderen, also bei den Amerikanern würde ich sagen, ist das eine bewusste politische Entscheidung im Moment, wenn man sagt, wir liefern gerade Dinge, die machen einen militärischen Unterschied, das sehen wir jetzt. Und wenn die nächste Phase kommt, wird man über die nächsten Lieferungen reden. Ich glaube, man wird an den Punkt kommen, wo man nicht drum herum kommt. Einfach weil das Reservoir an zum Beispiel Kampfpanzern aus sowjetischer Produktion früher oder später erschöpft sein wird. Aber ich glaube, man muss weiterhin eng beobachten, wie Putin sich verhält. Es wird Signale geben, möglicherweise auch bewusst von Putin gesetzt, wenn er tatsächlich sich einen Schritt zubewegt auf den tatsächlichen Einsatz einer taktischen oder substrategischen Nuklearwaffe. Ja, die sind gelagert, getrennt von den Trägersystemen. Man würde sehen, dass bestimmte Einheiten aktiv werden. Die Amerikaner kennen die Koordinaten dieser Stützpunkte, wo die Waffen gelagert sind. Sie überwachen die Kommunikation des russischen Militärs. Also das würde nicht unbemerkt bleiben.
Und er kann es auch nicht alleine. Es gibt drei müssten
das. Ja, das ist oder? Bei den substrategischen Waffen nicht so ganz klar, wie die Sicherheitsmechanismen da sind. Man muss auch immer sehen, diese Sicherheitsmechanismen sind entworfen worden, um einen missbräuchlichen Einsatz zu verhindern. Das heißt, dass jemand einen Einsatz befiehlt, der dazu nicht berechtigt ist. Der russische Präsident ist dazu berechtigt, das steht wörtlich so in der russischen Nukleardoktrin drin. Und wir kennen ja die Diskussionen, die in den USA geführt worden sind, aufgedeckt in Büchern. In den letzten Tagen der Trump-Regierung, wo der Generalstabsvorsitzende damals irgendwie seine engsten Berater zusammengeholt hat und man überlegt hat, was der rechtmäßige Befehlshaber, was man tun würde, wenn der rechtmäßige Befehlshaber, also Trump, den Befehl zum Einsatz einer Nuklearwaffe geben würde, weil das ein illegitimer Einsatz wäre, aber eben vom rechtmäßigen Befehlshaber angeordnet. Und das gleiche Problem haben sie strukturell auch in dem russischen System.
Ja, okay. Was würde denn, Herr Mang? Ja, bitte.
Ich wollte das noch kommentieren, also wie der Westen damit umgehen soll. Ich denke, diese verdeckte nukleare Drohung oder dann vielleicht eine explizite nukleare Drohung, die wirft westliche Regierungen in ein Dilemma. Da gibt es Regierungen, die sagen, wir halten ein solches nukleares Eskalationsrisiko für möglich. Wir müssen das unter allen Umständen vermeiden. Und wir müssen daher die Kriegsziele der Ukraine, die wir mit Waffen unterstützen, enger definieren, als das die ukrainische Führung jetzt tut. Bestenfalls die Wiederherstellung des Status quo ante, also der Frontlinie, wie sie am Beginn dieses Krieges bestanden. Und dann gibt es andere Regierungen, das ist die andere Seite des Dilemmas, die sagen, nein, wir dürfen uns von Putin nicht nuklear erpressen lassen. Und nichts anderes ist das, was Putin dann tun würde. Die sagen, wenn wir jetzt Putin nachgeben, dann bedeutet das, dass jede Nuklearmacht sich Territorium gewaltsam aneignen kann und nichts dagegen getan werden kann, weil eine solche Nuklearmacht dann eben mit dem Einsatz von Nuklearwaffen droht. Und in diesem Dilemma zwischen diesen beiden Positionen müssen sich westliche Regierungen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten orientieren.
Und was würden Sie ihnen denn raten?
Nun, ich bin Analytiker, kein politischer Berater, kein Aktivist. Das lasse ich den Regierungen über.
Was natürlich nicht einfach ist, jetzt aus russischer Sicht. Also wie, Herr Liebmann, wie gefährlich sehen Sie es? Und was, wenn Sie das Dilemma, was Herr Mangold gerade beschrieben hat, wenn Sie einen Rat geben müssten einem Politiker, wollten Sie das auch nicht tun?
Ja, da schließe ich mich völlig, Herr Mangold, an. Ich bin auch ein Analytiker und kein Berater. Es ist am Ende die Frage der Wahrscheinlichkeiten. Und falls wir tatsächlich mit der finalen Eskalation konfrontiert werden können und diese finale Eskalation für sehr wahrscheinlich halten oder zumindest unter gewissen Bedingungen für wahrscheinlich halten.
Würden Sie denn sagen, es ist jetzt wahrscheinlicher geworden durch den Vormarsch der Ukraine? Ist diese Eskalationsstufe wahrscheinlicher geworden?
Das kann ich auf jeden Fall sagen. Es ist wahrscheinlicher geworden, nicht nur durch den Vormarsch der Ukraine, sondern auch durch die anderen Handlungen, die Putin unternommen hat. Durch die Annexionen. Die Annexionen geben Putin, und der hat einen etwas verwirrend legalistische Art und Weise, wie er argumentiert. Es gibt ihm jetzt eine Ausrede, dass er Waffen verwenden würde, um das russische Territorium zu schützen. dass die Referenten reine Scheinreferenten sind, dass sie von niemandem anerkannt werden und spielt ja keine Rolle. Also das hat die Eskalation möglicher gemacht und die Mobilmachung, die den Krieg in jedes Haus in Russland gebracht hat, macht die Eskalation auch wahrscheinlicher.
Macht die Eskalation wahrscheinlicher, andere sagen, aber dadurch würde Putin geschwächt, weil jetzt auf einmal kann er nicht mehr von der Spezialoperation reden, jetzt ist der Krieg überall. Jetzt, ja, ja. Dann hat er eigentlich, könnte es auch sein, dass er die Bevölkerung gegen sich hat.
Da sind aber zwei Sachen, die eher einander unterstützen, als einander gegensätzlich sind. Putin würde keine Nuklearwaffen verwenden, falls er stark wäre. Nuklearwaffen können aber dann verwendet werden, wenn Putin einfach keinen anderen Ausweg sieht. Und das ist jetzt leider wahrscheinlicher geworden.
Das würde dann aber im Umkehrschluss heißen, die Ukraine sollten besser nicht versuchen, weiter vorzumarschieren.
Ich werde auch keine klare und eindeutige Empfehlung dazu sagen. Würde vielleicht aber ein bisschen weiter gehen als mein Mitredner und sagen, wir sprechen von extrem hohen Gefahren hier, die man auch ernst bedenken muss.
Frau Melnik, wenn Sie das hören, wenn also diese Ansicht, dass durch den Vormarsch die Eskalation näher gekommen ist, was kann Sie darauf reagieren?
Ich kann nachvollziehen, dass eigentlich das Ziel, das sich Putin vorgenommen hat am Anfang, das Ziel konnte er nicht erreichen. Ja, wir wissen ganz genau, er wollte eigentlich in 3 Tagen die Kiew erobern und dann irgendwie eine Regierung, neue Regierung da installieren und so weiter. Und in der Tat ist er in der Falle, dass die er für sich selbst eigentlich bereitet hat. Die Frage ist für uns, wofür entscheiden wir uns? Sollen wir jetzt Putin helfen, was er gemacht hat? Oder sollen wir uns auch fragen, ist das wirklich das, was wir in der Ukraine erleben, das ist die mögliche Eskalation? Oder was kommt danach, wenn wir keinen Widerstand jetzt leisten? Ich glaube, Putin, das ist nicht nur die letzte Rede, aber in vielen Reden, die er schon gehalten hat, hat er auch sehr deutlich gezeigt, er betrachtet den Westen als Feind. Und eigentlich das Ziel ist, die Ukraine zuerst zu erobern, sich als Imperium zu installieren und dann versuchen, eigentlich die Europäische Union auseinanderzubringen. Das ist die Zukunft. Und ich glaube, wir sollen nicht jetzt versuchen zu schauen, was will er, was wird er machen. Wir konnten zum Beispiel den Angriffskrieg auch nicht vorhersehen. Die Frage ist, welche Mittel können wir einsetzen? Wie können wir ihn davon abschrecken. Ja, mit welchen Staaten sollen wir zusätzlich reden? Welche diplomatische Mittel sollen wir dann einsetzen und vielleicht mehr Einfluss auf China oder andere Staaten sozusagen nehmen? Das ist, ich glaube, wichtig. Und was können wir machen jetzt, damit er nicht auf den Gedanken kommt, wirklich auf diesen roten Knopf zu drücken?
Ja, und was ihn wirklich schwächt, Herr Krüger, was könnte denn Putin wirklich schwächen? Es gibt ja immer noch keine große Protestbewegung in dem Land. Also könnte er durch die Bevölkerung geschwächt werden, die jetzt diesen Krieg negativ sehen wird? Könnte er durch Menschen, die um ihn herum im Kreml sind, geschwächt werden? Also was könnte ihn schwächen eigentlich?
Also ich glaube, das wahrscheinlichste Szenario in dem Zusammenhang, und ich glaube insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit nicht sonderlich hoch, ist, dass es bei einer bestimmten Eskalationsstufe oder weiteren negativen Verlauf dieses Angriffskrieges Kräfte innerhalb des Systems gibt, entweder in den Geheimdiensten oder im Militär, die sagen, okay, das ist jetzt der Punkt, bis zu dem wir mitgegangen sind und jetzt nicht weiter. Ich glaube, dass dieser Punkt auf jeden Fall kommt. Ich weiß nicht, wie man sich dann verhalten würde, aber wenn es eben an den Einsatz von Nuklearwaffen geht, das wäre ein derartiger Zivilisationsbruch. Ich meine, Putin hat das vorweggenommen in seiner Rede. Er hat gesagt, die Amerikaner haben mit Hiroshima und Nagasaki einen Präzedenzfall geschaffen. Das kann man, wenn man sozusagen das Negativszenario sehen will, irgendwie als vorauseilende Relativierung eines solchen Schlages irgendwie betrachten. Ich glaube aber schon, dass sowohl die Amerikaner als auch andere, die Chinesen zum Beispiel, Putin sehr deutlich zu verstehen geben, dass ein solcher Schritt nicht ohne Folgen bleiben würde. Die Amerikaner haben, wie gesagt, von katastrophalen Konsequenzen geredet, die damit einhergehen.
Und sie haben auch nochmal ihre Militärhilfe erhöht?
Ja, das ist ein Zeichen, dass man eben nicht bereit ist, sozusagen im Moment diesen nuklearen Drohungen irgendwie nachzugeben. Es gibt auch die Interpretation, dass die im Moment vor allem taktischer Natur ist, dass Putin Zeit kaufen muss, um eben von dieser Teilmobilisierung überhaupt profitieren zu können. Das geht damit los, dass die Leute, die da eingezogen werden, an die Front gebracht werden müssen. Die müssen in die Einheiten gebracht werden. Die müssen zum Teil ausgerüstet, ausgebildet werden. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Ja? Und es gibt militärtaktisch die Interpretation, dass das sein Versuch ist, sich sozusagen ins nächste Frühjahr zu retten und dann mit einer neuen Offensive militärisch das Blatt zu wenden.
Da muss er aber natürlich auch noch erstmal über den Winter. Herr Mangold, diese Teilmobilmachung, was bedeutet die aus Ihrer Sicht und wann könnte das wirken? Also wann könnte das wirklich das russische Militär so stärken? Weil das scheint ja in vielen Punkten sehr schwach zu sein.
Und Putin hat diesen Schritt einer Teilmobilisierung sehr lange hinausgezögert, weil er wusste, dass der Anschein der Normalität, den er in den letzten Monaten zu wahren versucht hat, dann verschwunden sein wird. Weil wenn Väter und Söhne von ihren Familien getrennt aus ihren Betrieben geholt werden, dann kommt der Krieg eben in jeden Haushalt in Russland und das verändert die Perspektive. Und Umfragen zeigen eben auch, dass der Anteil der Russen, die sich jetzt als geschockt und verängstigt bezeichnen, in den letzten zwei Wochen deutlich angestiegen ist. Ich erwarte zwar nicht, dass das zu einer Revolte von unten führen könnte, aber es ist jedenfalls sicherlich ein Unsicherheitsfaktor im System Putin. Mhm. Es wird, wenn diese 300.000 Mann mobilisiert werden sollten, sicherlich mindestens 1,5 bis 2, 2,5 Monate dauern, bis die einsatzfähig an der Front sind. Was schneller gehen könnte, ist das, was man im Militärjargon einen rückwärtigen Einsatz bezeichnet. Das heißt, dass erste mobilisierte Reservisten eingesetzt werden in den Gebieten, die Russland kontrolliert und dort Sicherungsaufgaben wahrnehmen, Logistikaufgaben wahrnehmen, um damit Vertragssoldaten, hochqualifizierte Vertragssoldaten freizumachen, um an die Front zu gehen. Aber das sind erste Anzeichen, das sind zum Teil auch nur Vermutungen. Wir werden sehen, ob sich das tatsächlich erfüllt oder ob viele junge Reservisten tatsächlich als Kanonenfutter an die Front geschickt werden.
Mhm. Herr Liebmann, ich habe es gesagt, Sie sind russischer Staatsbürger. Sie trauen sich jetzt nicht einzureisen, weil Sie auch Angst hätten, Sie würden eingezogen.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, extrem viele russische Staatsbürger haben das Land jetzt verlassen. Wir haben keine zuverlässigen Daten darüber, wie viele das Land verlassen haben. Wir wissen nur, wie viele Menschen die Grenze überquert haben. Das ist nicht ganz dasselbe. Aber schätzungsweise sprechen wir von Hunderttausenden bis zu 1 Million, die möglicherweise jetzt weg sind. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es auch die andere Reaktion in Russland gibt. Und eine Reaktion, die mich sehr zum Sorgen bringt. Ich höre immer wieder und man hört immer wieder von Russen, die jetzt freiwillig an die Front ziehen, weil sie sagen, dass es jetzt zu einem Krieg von Russland geworden ist. Und auch wenn sie den für falsch halten, stehen sie halt mit ihrem Volk. Und wir sehen in Russland viele Frauen, die jetzt für die Soldaten Kleidung, Ausrüstung und Ähnliches kaufen, weil sie extrem schlecht versorgt werden vom Ministerium, das auf die Mobilmachung nicht vorbereitet war. Wenn Sie wollen, eine Art Stockholm-Syndrom setze ich langsam in der russischen Bevölkerung durch.
Und solidarisiert mit seinem Geiselnehmer.
So ist es. Und das kann diesem Krieg wieder eine ganz neue gefährliche Dimension verleihen.
Aber die knapp 1 Million oder wie viele es jetzt genau auch sind, wissen wir nicht, aber die jetzt das Land verlassen haben, was bedeutet das denn für das Land, dass so viele junge Männer weggehen?
Ja, überhaupt nichts Gutes. Wenn wir über weitere gesellschaftliche Entwicklung, über die wirtschaftliche Entwicklung sprechen, ist die Mobilmachung natürlich, hat katastrophale Folgen. Die Produktivsten verlassen das Land, diejenigen mit der guten Bildung, diejenigen, die notwendige Berufe haben, die das Land braucht. Die anderen gehen an die Front und produzieren auch nicht. Und diejenigen, die im Inland haben, die Produktivität sinkt da auch, weil die Menschen jetzt die ganze Zeit besorgt sind, dass sie ins Krieg gezogen werden. Also wirtschaftlich wird es Russland jetzt schlechter gehen wegen der Mobilmachung. Ganz eindeutig.
Das wäre eine Möglichkeit, dann doch Putin zu schwächen.
Ich weiß nicht, was das Wort Schwächen hier bedeutet, muss ich ganz offen sagen. Also die Frage ist halt,
oder ihn zum Einlenken zu bringen.
Ja, das sind zwei verschiedene Fragen.
Genau.
Also Putin wird zum Einlenken kommen, indem er seine Ziele abwägt. Und was wir leider sehen, ist, dass er dem Krieg in der Ukraine eine sehr hohe Priorität zuordnet. Ich teile Ihre Sicht nicht, dass Putin tatsächlich auch weitere Kriege plant oder eine Gefahr für irgendwelche andere Länder ist außer der Ukraine. Ich glaube, es geht wirklich nur um die Ukraine hier, ganz ehrlich. Mhm. Aber es ist auch so, dass Putin nicht bereit ist, den ukrainischen Krieg ohne etwas abzuschließen, was er als Sieg verkaufen kann und was für seine Logik passt. Und das scheint für ihn ein extrem hohes Ziel zu sein. Die wichtige Frage ist aber, ob auch die russischen Eliten genau dieselbe Schmerzensgrenze haben und genau dieselbe Wahrnehmung von Zielen haben. Das wissen wir aber leider gar nicht.
Okay. Wollten Sie daraufhin reagieren?
Ich glaube, schon außer Acht lassen, dass Putin versucht, nicht nur eine Realität für den Westen zu schaffen, durch die Medien, durch die Propaganda, aber auch für die eigene Bevölkerung. Wir haben jetzt auch alle gesehen, als diese Scheinreferenden in Cherson und auch in Saporischschja durchgeführt wurden, dann war auch für Putin das Ziel zu zeigen, dass die Masse und die Bevölkerung mitjubeln. Und wir haben auch gesehen, wie viele Busse eigentlich diese Menschen nach Moskau gebracht haben, um so eine Veranstaltung zu organisieren. Die Frage ist auch für mich, wenn er das alles so versucht zu spielen, ja, diese neue Realität zu konstruieren, wie lange kann so eine brüchige Realität überhaupt wirken? Hätte er so eine große Unterstützung in Russland gehabt, dann wäre er nicht gezwungen gewesen, die ganze Zeit mit Propaganda zu arbeiten und den Menschen irgendwas Einfluss zu nehmen. Das heißt, die Zeit rennt ihm auch weg. Ich glaube, wir müssen auch mit Blick auf die Ukraine auch nicht vergessen, wir haben mit Schutzhelmen und eigentlich Schutzwesten angefangen, die Ukraine zu unterstützen. Und jetzt sehen wir, es ist schon eine gewisse Zeit vergangen und eigentlich müssen wir weiter das machen und einfach schauen, ob er wirklich in der Lage sein wird, all das auch innerhalb von Russland so unter Kontrolle zu haben. Anscheinend kann er das nicht.
Also darauf setzen Sie, dass es sowohl im Land selber zu wenig Kontrolle gibt, als auch natürlich weitere militärische Verluste durch starke Waffenlieferungen aus dem
Westen. Und wenn unser Ziel auch ist, einen normalen Staat als Nachbar zu haben. Ich will nicht als sozusagen ständig in Europa leben und einen Staat als Nachbar zu haben, der mit Atomwaffen droht. Ich glaube, das Ziel von uns, von jedem von uns ist, eine demokratische Gesellschaft in Russland zu haben.
Mhm. Und das kann
nur verändert werden, wenn dieses System verändert sein wird.
Ich würde gerne mal nach der Solidarität des Westens auch schauen. Das habe ich am Anfang auch gefragt, Herr Krüger. Wie weit werden wir weiter an der Seite der Ukraine so stehen? Werden die westlichen Interessen mit verteidigen dort, wenn es zum Beispiel, wenn wir weiter hier in dieser Energiekrise kommen und es, was weiß ich, hier auch viele Proteste gibt, wenn Leute nicht mehr bereit sind, da das zu unterstützen. Wie schätzen Sie das ein? Also, und wenn auch auf der anderen Seite dann auch noch die Eskalation droht durch Russland?
Ja, also wenn man sich die Umfragen anschaut, ist die Unterstützung ungebrochen. Die Leute sind auch bereit, höhere Energiepreise zu tragen. Ich glaube, da ist jetzt auch eine Entscheidung herbeigeführt worden durch Russland. Also Russland ist, glaube ich, nicht davon ausgegangen, dass in Europa und gerade auch in Deutschland in der Geschwindigkeit, in der das jetzt passiert ist, die Energieimporte reduziert werden. Man hat sich entschieden, den Gasfluss im Prinzip schon auch bevor es die Schäden an den Pipelines durch diese Unterwasserexplosionen gegeben hat, auf Null zu drehen. Damit hat der Kreml im Prinzip ein wichtiges Druckmittel verloren, mit dem er versucht hat, die EU auseinanderzutreiben. Da kann es jetzt nochmal sozusagen im Nachgang zum Beispiel der Wahlen in Italien Verwerfungen geben, aber sowohl Meloni als auch Berlusconi haben gesagt, dass sie da sozusagen bei der Linie bleiben werden. Das neue Sanktionspaket ist jetzt vom Umfang und von dem, was da auf den Listen steht, mehr ein symbolischer Schritt. Aber die Sanktionen wirken auch. Und ich glaube, die Bundesregierung hat ganz klar gemacht, mit dem 200-Milliarden-Paket, das man jetzt aufgelegt hat, um eben die Energiepreise zu deckeln, dass man die Voraussetzungen schaffen will, dass das eben nicht die sozialen Verwerfungen verursacht, die manche befürchtet haben. Und im Prinzip ist es für den Westen, vor allem für die Europäer, eine Frage, ob sie bis 2024 kommen. Und wenn das gelingt, wird halt das Ende der Veranstaltung sein, dass Europa weitgehend unabhängig ist von russischer Energie und dem russischen Staat eine wichtige Einnahmequelle wegbricht, die er so schnell nicht wird ersetzen können. Mit China oder Indien gibt es zwar potenzielle Interessenten, aber eben nicht die nötige Infrastruktur, um dorthin zu liefern.
Da wäre ich ein bisschen vorsichtiger, weil also das Problem ist nicht, dass wir jetzt einen vorübergehenden Schock haben, an dem wir uns einfach anpassen müssen. Leider kann die Unterbrechung der Lieferketten und der Dauerzustand, dass die Energie in Deutschland teuer bleibt, und so viel ich weiß, gehen wir eigentlich davon aus, dass die Energie in Deutschland jetzt in der absehbaren Zeit teurer bleibt.
Also nicht nur ein paar Monate.
Es geht nicht nur um ein paar Jahre, würde ich sagen, sondern deutlich mehr. Zu massiven wirtschaftlichen Verlusten kommen. Also es gibt gewisse Industrien, die einfach keine Zukunft in diesem Land haben, wenn die Energie teuer ist. Und ich will jetzt nicht über gesellschaftliche Verwerfungen sprechen, weil das ist einfach nicht mein Forschungsthema. Es sollte man eher mit jemandem sprechen, der sich mit der deutschen Politik beschäftigt. Aber ein ärmeres und geschwächtes Europa ist auch nicht unbedingt der beste Freund für die Ukraine. Einfach deswegen, weil die Ressourcen nicht unbedingt da sein werden.
Aber sind ja nicht unbegrenzt. Was wäre dann Ihre Schlussfolgerung daraus?
Aber dann man muss einfach sehr vorsichtig sein.
Ja, dann möchte ich nachfragen. Das heißt, wenn man weiterhin mit Russland handeln wird, wird man dann stärker sein und wirtschaftlich stärker sein? Oder was ist
und auch besser Ukraine helfen können. Das heißt, das ist der Gegensatz der Sanktionen, das stimmt.
Das heißt, trotz dessen, was bereits gemacht wurde, wir erleben einen Angriffskrieg in Europa, trotz dessen sollen wir die Augen zumachen. Und egal, dass es um demokratische Werte geht, die die Ukraine verteidigt, sollen wir die Augen zumachen und mit Russland weiter handeln, weil es einfach darum geht, uns gewisse wirtschaftliche Stabilität zu schaffen?
Natürlich nicht. Aber wir müssen bei Sanktionen zwei andere Fragen stellen. Es geht hier nicht nur um moralische Hochstellung in der Außenpolitik, sondern darum, welche Sanktionen tatsächlich zu erwünschten Wirkungen führen und wie die relativen Kosten der Sanktionen für die russische Wirtschaft sind und für die europäische Wirtschaft. Und man muss nicht einfach handeln, weil man Handlungszwang fühlt, irgendwas tun, sondern das tun, was wirkt. Es gibt Sanktionen, die wirken, da gibt es überhaupt keine Zweifel und die müssen eingesetzt werden. Aber es gibt Teile von Sanktionspaketen, die einfach keinen Sinn machen.
Aber welche machen keinen Sinn oder welche wirken?
Ja, also ein gutes Beispiel, Sanktionen gegen die russischen Beamten sind auf jeden Fall sinnvoll. Oder ich warte auch bis jetzt auf die Veröffentlichung, die die USA schon vor dem Krieg mal versprochen haben, Veröffentlichung über persönliche Konten von Putin. Das würde ich sehr gerne lesen, das würden auch viele Leute in Russland sehr gerne lesen. Und das wäre tatsächlich ein effizientes
Ziel. Aber die Sanktionen gegen die Energielieferung, das würden Sie sagen,
die
nicht?
Hat auch Deutschland selbst ausgeschlossen. Ja. Wenn es um Gas ging, da haben Sie absolut recht. Da hat am Ende Russland selbst den Gashahn zugedreht, in der Hoffnung, dass es der deutschen Wirtschaft schaden wird. Aber ja, da sind die Kosten einfach.
Ja, aber das sind ja Kosten, die wir gar nicht mehr steuern können, weil, also wie gesagt, Putin die Entscheidung getroffen hat. Und aus meiner Perspektive wird das dazu führen, dass es halt als Katalysator für andere Energien wirken wird. Also es wird einen Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland und in Europa geben, in einem Maß, den wir uns vor wenigen Jahren nicht haben vorstellen können. Es wird möglicherweise auch andere Länder geben, die andere Entscheidungen treffen. Belgien zum Beispiel hat gerade die Reaktorlaufzeiten um 10 Jahre verlängert. Da werden wir einen sehr schnellen Strukturwandel sehen. Das wird Geld kosten, das stimmt schon. Umgekehrt ist es ja sogar ein politisch erwünschtes Steuerungsziel, die Energiepreise steigen zu lassen, um die Abhängigkeit von fossilen Energien zu verringern. 2035 gibt es Ziele, 2050 gibt es Ziele der EU, was die CO2-Emissionen angeht. Und da wird es als Katalysator wirken. Da wird man jetzt kumulierte Kosten haben, die höher sind, als wenn es sozusagen entlang der normalen Planung gelaufen wäre. Aber ich glaube, dass das auf 10, 15 Jahre gesehen wirtschaftlich am Ende nicht dazu führen wird, dass Europa deindustrialisiert oder sonst wie geschwächt wird.
Herr Mangert, wie sehen Sie das? Also wie stark, welche Rolle spielen diese Sanktionen? Also worauf müsste man mehr setzen aus der europäischen Sicht, dass man sagt, wir müssen weiter an die Sanktionen noch verschärfen oder wir müssen eben doch dann sagen, das lässt sich alles nur militärisch regeln oder vor allem militärisch lösen?
Nun, ich stimme Kollegen Liebmann durchaus zu, dass nicht alles, was beschlossen wurde, an Sanktionen sinnvoll und wirksam war. Aber ich bin dann doch der Ansicht, dass Sanktionspolitik an sich alternativlos war. Die Europäische Union, der Westen insgesamt, musste auf diese Grenzüberschreitung Russlands einfach reagieren. Die Frage ist nur, wie wirken diese Sanktionen? Und da muss man einen sehr differenzierten Befund eigentlich vornehmen. Sie wirken sicherlich im Sinne einer Bestrafung. Russlands Wirtschaft, sein Finanzsektor wird bestraft durch die westlichen Maßnahmen. Nicht so stark und nicht so schnell ursprünglich erwartet. Die Volkswirtschaft Russlands hat sich etwas resilienter erwiesen, als das erwartet worden war. Aber mit jedem Monat mehr werden die wirtschaftlichen und finanziellen Folgewirkungen drastischer werden. Und was langfristig mit diesen Sanktionen auch erreicht wird, ist, dass die Kriegsführungsfähigkeit Russlands geschwächt wird. Das heißt, dass das Land finanziell und wirtschaftlich so deutlich schwächer wird, dass es sich eben eine aggressive Außenpolitik, eine militaristische Außenpolitik nicht leisten wird können. Was aber nicht funktioniert hat, und da kann die Europäische Union ein achtes, ein neuntes, ein zehntes Sanktionspaket beschließen, ist, das Verhalten der russischen Führung zu ändern. Putin führt diesen Krieg in der Ukraine ungeachtet der Sanktionen weiter. Und da muss man einfach sagen, ihm sind seine geopolitischen Ziele in der Ukraine viel, viel wichtiger als das wirtschaftliche, das finanzielle und das soziale Wohlergehen des Landes. Und zuletzt noch, was auch nicht geklappt hat, ist durch die Sanktionen in der Führung des Landes so eine Art Lagerbildung zu erreichen zwischen denen, den Softlinern, die sagen, angesichts der Sanktionen sollten wir auf die Forderungen des Westens eingehen, und den Hardlinern, die sagen, nein, das tun wir sicher nicht. Dieser Effekt wurde auch nicht erzielt.
Das klingt alles so, als müssten wir uns auf eine ganze Zeit noch einstellen, die dieser Krieg dauert. Herr Krüger, was würden Sie denn sagen? Welches Szenario, wer ist für ein Kriegsende überhaupt am wahrscheinlichsten, wenn Sie darüber nachdenken? Was denken Sie, wie lange wird das noch gehen?
Also Kriege werden in aller Regel durch Verhandlungen beendet. Das hat auch Selenskyj, ungeachtet des Gesetzes, das jetzt erlassen worden ist, das direkte Verhandlungen mit Putin verbietet, immer wieder gesagt. Nach allem, was ich weiß von meinen Gesprächen mit politischen Verantwortungsträgern und auch Leuten, die militärische Situation besser beurteilen können, als ich das kann, muss man davon ausgehen, dass das mindestens die nächsten 6 bis 9 Monate weitergeht. Also man rechnet damit, dass im Frühjahr sich möglicherweise die militärische Situation nochmal entscheidend weiterentwickeln kann, bis in den Sommer hinein. Es laufen die Planungen für die Unterstützung der Ukraine auf diese Sicht. Das fängt an mit militärischen Reparaturhubs, wo man vom Westen gelieferte Waffensysteme warten kann, wo man gerade guckt, ob man das irgendwo in Grenznähe hinkriegt.
Also 6 bis 9 Monate, sagen Sie, letztendlich aber ein Ende durch Verhandlungen. Aber die Frage ist, wodurch wird man an den Verhandlungstisch gezwungen? Herr Lebmann, was ist denn Ihr Szenario?
Ich nenne keine konkrete Zahl, weil am Ende die zentrale Variable, auf die wir schauen müssen, ist die Veränderung in der russischen Führung. Und da haben wir extrem schlechtes Verständnis dessen, was da passiert und wie sich die Positionen wandeln. Wenn die Lage so bleibt, wie sie jetzt bleibt, müssen wir uns leider auf einen sehr langen Konflikt vorbereiten.
Herr Mangold, was ist Ihre Antwort darauf? Auf die Frage, wie lange das gehen kann?
Ich denke, wir können nicht wissen, wann und wie dieser Krieg endet. Und es ist auch nicht richtig, dass jeder Krieg mit Verhandlungen endet. Ich erinnere nur an den Zweiten Weltkrieg. Da wurde das Ende des Krieges auch nicht verhandelt, sondern es wurde militärisch entschieden. Und es ist eben die Aufgabe der Politik zu entscheiden, wo sie die größere Gerechtigkeit sieht und die größere Verwirklichungsmöglichkeit in einem militärischen Sieg der Ukraine mit all den Eskalationsrisiken oder doch in Verhandlungen. Aber Verhandlungen im Augenblick, das gebe ich dann auch zu, sind völlig aussichtslos. Beide Seiten wollen nicht verhandeln. Beide haben ganz unterschiedliche Ziele. Also selbst eine Vermittlungsmission, um solche Verhandlungen auf den Weg zu bringen, hat im Augenblick überhaupt keine Chance.
Schlechte Aussichten, Frau Melnyk. Auf was stellt man sich in der Ukraine ein eigentlich?
Wichtig ist jetzt auch darüber nachzudenken, welche Position wir in den Verhandlungen stärken wollen. Und ich glaube, für mich steht es außer Frage, dass wir die Position der Ukraine stärken sollen. Das heißt es auch durch Waffenlieferungen. Und dass dieser Krieg nicht über Jahre hinzieht. In der Ukraine rechnet man auch damit, dass man die größten Erfolge im Jahr 2023 erreicht. Und ich glaube, wir müssen alles tun, dass das wirklich passiert.
Mhm. Aber man stellt sich auch darauf ein, dass es eben noch auf jeden Fall ins nächste Jahr geht. Ja. Das sind keine guten Aussichten. Ich bedanke mich für die Diskussion, Herr Krüger, Herr Lippmann, Herr Mangold nach Innsbruck. Herzliche Grüße und Frau Melnik. Und vielen Dank Ihnen fürs Interesse. Es gibt morgen wieder eine Phoenix-Runde. Dann schauen wir auf die Innenpolitik und fragen nämlich, regieren in der Krise. Wie geschlossen ist diese Ampelkoalition eigentlich? Es ist schön, wenn Sie dabei sind. Und jetzt folgt der Tag mit meiner Kollegin Konstanze Abratzky. Bis dann. Tschüss.